HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Eigentlich hatten wir ja gehofft, dass das Wort Pandemie ein für alle Mal aus Hessen verbannt ist. Doch irgendwie scheint sich derzeit hierzulande eine Erkältungswelle breit zu machen. Die nimmt sogar pandemische Züge an. So sagt es zumindest die Kreisklinik in Groß-Umstadt. Dort ist jetzt das Besuchsverbot wieder eingeführt worden. Corona ist also zurück. Wie sieht es in anderen Kliniken und Krankenhäusern in Hessen aus? HR-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sich einen Überblick verschafft. Haben die Kliniken ihre Corona-Regelungen auch verschärft woanders?
Ja, aber nicht beziehungsweise noch nicht so streng wie in Groß-Umstadt. In Frankfurt haben sich viele Kliniken mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, allerdings schon vor Wochen. So heißt es zum Beispiel vom Markus- und Bethanien-Krankenhaus seit Anfang November schon. Maske, ja gerne und vor allem gerne FFP2. Wer keine hat, der kann zum Beispiel am Empfang eine bekommen. Dann wird noch an das Gewissen appelliert, wer Erkältungssymptome hat, nicht kommen, sondern zu Hause bleiben. Außerdem gilt Abstand halten und Hände waschen bzw. desinfizieren. So auch in der BGU-Unfallklinik. Hier hat die Pressesprecherin gesagt, hat man den Mitarbeitern schon im Oktober die Corona-Schutzimpfung ermöglicht. Wichtig ist generell bei den Besucherzeiten in Frankfurt aufzupassen, denn Vormittag geht meist nichts. Erst ab 12 bzw. 14 Uhr und dann bis zum Abend sind Besucher willkommen. Da muss man sich bitte vorher informieren.
Wie sieht es im Rest von Hessen aus?
Am Klinikum Darmstadt herrscht Maskenpflicht. Ganz wichtig, Besuche sind gestattet. In Wiesbaden zum Beispiel bei den Horst-Schmidt-Kliniken, da kann man ab 11 Uhr kommen und bis abends Patienten besuchen. Eine Maskenpflicht gilt nicht, ist aber mittlerweile ja überall erwünscht und gern gesehen. Die Unikliniken in Gießen und Marburg weisen ebenfalls darauf hin, Patienten nicht zu besuchen, wenn man selbst in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Corona-erkrankten Person hatte und sich bei starken Symptomen mit Voranmeldungen gern auch an die Notaufnahme wenden kann, aber eben vorher anrufen. In Fulda im Herz-Jesu-Krankenhaus herrscht ebenfalls Maskenpflicht für Mitarbeiter. Besuchern wird die Maske empfohlen. Corona-Patienten werden mit Schutzkleidung und FFP2-Maske behandelt. Schwere Fälle hat das Krankenhaus derzeit nicht, aber wenn die Zahlen der Patienten steigen, dann nimmt sich das Krankenhaus das Recht heraus, die Maßnahmen zu verschärfen, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht für alle herauszugeben. Das wird dann aber lagebedingt aktuell entschieden.
Welche Regeln gelten denn genau im Groß-Umstädter Krankenhaus?
Ja, dort herrscht ja seit gestern wieder ein Besuchsverbot, weil sie Fallzahlen haben beziehungsweise eben auch viele Mitarbeiter wegen Corona ausfallen. Konkret heißt das 33 Corona-Patienten und 8 Kontaktpersonen, so das Krankenhaus, weil die isoliert werden müssen, herrscht dort unter anderem ein Platzproblem. Das heißt, Corona-Patienten werden einzeln untergebracht. Das Besuchsverbot gilt erstmal eine Woche und dann werden die Fallzahlen im Haus, aber eben auch die unter den Mitarbeitern neu bewertet. Ein komplettes Verbot ist es übrigens nicht. In besonderen Fällen, sprich bei kritischer Gesundheitslage oder demenzkranken Patienten, bei Kindern oder eben auch bei werdenden Vätern, ne, die Mütter sind ja sowieso im Krankenhaus, da kann die jeweilige Station auch eine Ausnahme genehmigen, muss sie aber nicht. Und Patienten, die in der Tagesklinik bzw. Ambulanz behandelt wurden, die werden auch weiterhin dort behandelt, allerdings nur mit Maske.
Besuchsverbot in Groß-Umstadt in der Kreisklinik wegen einer Erkältungswelle oder Corona-Welle, wie man will. In anderen Kliniken in Hessen gibt es auch schon wieder verschärfte Corona-Regeln. Saskia Klingelschmidt hat uns darüber berichtet. Dritte Lesung und Verabschiedung des Demokratiegesetzes im Hessischen Landtag. Es sieht unter anderem vor, dass Mitglieder der G10-Kommission vom Landtag gewählt werden und nicht wie bisher Abgeordnete der größten Parteien einziehen dürfen. Die AfD fühlt sich von diesem Gesetz besonders in ihren Rechten beschnitten und nennt es eine Lex AfD. Theresa Peters, unsere Korrespondentin in Wiesbaden, über die Debatte im Landtag zu diesem Thema.
Die letzte Sitzung nicht nur vor der Weihnachtspause, sondern in der gesamten Legislaturperiode und damit auch der Abschied von 47 Abgeordneten aus dem Hessischen Landtag. Aber bevor die Abgeordneten sentimental auf die vergangenen 5 Jahre zurückblicken konnten, ging es im Landtag inhaltlich zur Sache. Der Landtag verabschiedete ein Gesetzpaket, in dem unter anderem der Zugang zur sogenannten G10-Kommission neu geregelt wird. Die ist dafür zuständig, zum Beispiel Handyüberwachungen durch den Verfassungsschutz anzuordnen. Nach der bisherigen Regelung hätte die AfD künftig einen Sitz in dem Gremium. Das wollen CDU, SPD, FDP und Grüne verhindern, wie deren Fraktionsvorsitzender Matthias Wagner erklärt.
Eine Fraktion fühlt sich besonders angesprochen, wenn wir sagen, Feinde unserer Demokratie dürfen nicht in den Gremien vertreten sein, die unsere Demokratie schützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, das sagt mehr über Sie als über den Rest des Hauses.
Die AfD hält das Vorgehen der anderen Parteien für undemokratisch. Schließlich ist sie im nächsten Landtag die zweitstärkste Fraktion. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Frank Grobe wird in seiner Rede ironisch.
Eigentlich sollten wir uns von der AfD dafür bei Ihnen bedanken, denn auch hier zeigen Sie wieder einmal den hessischen Bürgern, dass Sie allesamt nichts für den Erhalt der Demokratie machen.
CDU, SPD, Grüne und FDP sind sich einig, die AfD soll nicht in einem Gremium sitzen, das geheime Informationen bekommt, denn die Partei darf nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom Verfassungsschutz beobachtet werden, hat dagegen aber Beschwerde eingelegt. Die Empörung der Partei hält der Fraktionsvorsitzende der SPD, Günther Rudolph, für gekünstelt.
Und diejenigen, die sich aufregen, die regen sich künstlich auf, weil sie das ihre Opferrolle brauchen, weil das seit vielen Jahren die Erzählung der AfD ist, sie seien das Opfer und nicht der Täter. Umgekehrt ist das der Fall. Wir wollen die Demokratie stärken und deswegen ist das ein guter Gesetzentwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Die Debatte war kurz, aber heftig und die Sitzung heute hatte dann auch noch Zeit für ein bisschen Abschiedsstimmung. Selfies bei den Abgeordneten und Trennungsschmerz bei der Linkspartei, die bei der Wahl im Oktober an der 5%-Hürde gescheitert ist. Der Fraktionsvorsitzende Jan Schalauske bedankt sich bei den anderen Abgeordneten.
Sie hatten es nicht immer leicht mit uns, aber wir auch nicht mit Ihnen. Diejenigen politischen Kräfte aber, die nach dem 8. Oktober jetzt frohlocken und auf ein Ende der Linken spekulieren, denen sei ganz klar gesagt, freuen Sie sich nicht zu früh.
Die Linke werde weiter Politik machen, aber künftig eben nicht mehr im Hessischen Landtag.
Das Demokratiegesetz im Hessischen Landtag ist in der letzten Sitzung der Legislaturperiode verabschiedet worden. Theresa Peters hat uns informiert. Die Börsen und Anleger schauen in dieser Woche auf die Europäische Zentralbank. Die Währungshüter entscheiden darüber, wie es mit den Zinsen in Europa weitergeht. Neben diesem inhaltlichen Thema gibt es in der EZB in Frankfurt aber auch ein sehr praktisches Problem. Die Sicherheitsmängel im Gebäude nämlich. Gestern haben sich die EZB-Leitung und die Arbeitnehmervertreter darüber ausgetauscht. Ursula Mayer berichtet.
Die Doppeltürme der Europäischen Zentralbank. Sie sind das Wahrzeichen für den Euro. Vor etwa 8 Jahren erst wurden sie eingeweiht und mussten diesen Sommer schon wieder vorübergehend geschlossen werden. Denn es gab Probleme bei der Elektrik und die scheinen gravierend gewesen zu sein. Das legt ein erst jetzt veröffentlichter TÜV-Bericht aus dem Jahr 2018 nahe. Demnach scheiterte eine Brandschutzübung, bei der ein Stromausfall simuliert wurde, denn die Notstromautomatik sprang nicht an, Sprinkler und Entrauchungsanlagen gingen nicht, Lifte standen still, die Beleuchtung blieb aus. Die Arbeitnehmervertreter der EZB sind schockiert, etwa der Generalsekretär der Gewerkschaft Ipso, Leonard Regneri.
Weil die EZB es vorsätzlich versäumt hat, die Beschäftigten, die Personalvertretung, den Arbeitsschutzausschuss und auch uns als Gewerkschaft darüber zu informieren.
Erst durch die Presse hat der Gewerkschafter von diesen Problemen erfahren. Ähnlich brüskiert zeigt sich der Personalrat der EZB. Man sorgt sich um die Sicherheit der Mitarbeiter. In einem internen Meeting mit EZB-Chefin Christine Lagarde haben die Arbeitnehmervertreter ihre Bedenken geäußert. Im Nachhinein bestätigt die EZB die Mängel, allerdings beteuert EZB-Sprecherin Uta Hanischfeger.
Seitdem wir in dieses Gebäude eingezogen sind, ist die Sicherheit der Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Jeder Mitarbeiter in diesem Gebäude war seit dem ersten Tag absolut sicher.
Hanischfeger betont außerdem, dass die EZB ihre Mitarbeiter durchaus informiert hat, zumindest über die Wartungsarbeiten diesen Sommer. Im Intranet der EZB beschweren sich Mitarbeiter, die EZB habe diese Reparaturen als normal dargestellt, die eigentlichen Sicherheitsprobleme verschwiegen. Auf Nachfrage heißt es bei der EZB, die meisten Mängel habe man mittlerweile beseitigt, aber eben auch nicht alle, zeigt ein aktueller TÜV-Bericht aus diesem Jahr. Und das bei einem angeblich modernen Gebäude, dessen Bau einst über 1 Milliarde Euro verschlungen hat. Gewerkschafter Leonard Regneri fordert:
Wir erwarten vollständige Aufklärung von der EZB. Wir erwarten, dass die EZB ihr Fehlverhalten bezogen auf ihre Beschäftigten und Beschäftigtenvertreter eingesteht. Und wir erwarten, dass die EZB bereit ist, ihre Strukturen so zu verändern, dass sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt.
Konkret wünschen sich die Arbeitnehmervertreter mehr Mitspracherechte. Bislang haben sie allerdings innerhalb der EZB wenig zu melden. Dabei handelt es sich um eine europäische Einrichtung mit Vorbildfunktion.
Sicherheitsprobleme im Gebäude der EZB in Frankfurt. Ursula Meyer hat berichtet. Der Taunus gehört zu den attraktivsten Tourismusregionen in Hessen. Der weltberühmte Limes läuft hier entlang. Wir wissen das, der Opel-Zoo zum Beispiel oder aber auch die Saalburg, alles Publikumsmagneten. Und der Naturpark lädt Millionen Menschen Jahr für Jahr zum Wandern oder vielleicht auch zum Fahrradfahren ein. In Zukunft will sich der Taunus aber anders präsentieren, zumindest auch anders. Nachhaltiger nämlich und digitaler. Alexander Schmidt hat die Einzelheiten.
Thomas Studanski ist ein bekannter Mann in Oberursel. Er betreibt das Alt-Oberurseler Brauhaus und oben an der Hohe Mark, dort wo die U-Bahn endet und der Taunus beginnt, die Gaststätte das Waldtraut. Er sagt:
Man erlebt immer wieder, dass man mit Frankfurter ins Gespräch kommt und dann sagt: Wisst ihr eigentlich, dass ihr mit der U-Bahn in den Taunus könnt? Und wie, was, ja? Oder was für Attraktionen, was für Ausblicke, Roskopf, Pferdskopf, wie sie alle heißen, am Limes entlang wandern. Was da alles für Möglichkeiten gibt, viele kennen das gar nicht.
Solche Erlebnisse wie der Oberurseler Gastronom kennen im Taunus viele. Die neue Tourismusstrategie will das ändern, sagt die Geschäftsführerin von Taunus Touristik Service, Daniela Krebs.
Der Taunus ist das einzige Mittelgebirge in Deutschland, was direkt an eine Metropolregion wie Frankfurt-Rhein-Main grenzt.
Sie kommt zu dem Schluss:
Unsere Zielgruppe ist Frankfurt und Rhein-Main und das südliche NRW, also ganz eng, was alles um uns herum direkt ist.
Die Corona-Pandemie hat den Touristikanbietern gezeigt, nicht die Menschen aus fernen Ländern strömen in den Taunus und bleiben hier für ein, zwei Wochen. Es sind vielmehr die Tagesgäste aus der Metropolregion, sagt auch Gastronom Thomas Studanski.
Das ist dann eben der Gast, der zum guten Essen in Taunus fährt, vielleicht ein bisschen Sport macht, wandert, Mountainbike, ja, also das sind eben die Kunden, die wir aktuell gewinnen können und die wir halten wollen.
Angesprochen sollen neben den aktiven Sport- und naturbegeisterten Menschen auch die Kulturinteressierten, die sich zum Beispiel Burgen oder Schlösser oder den weltberühmten Limes anschauen möchten. Dazu sollen ihnen in Zukunft gezielte digitale Angebote gemacht werden, die übersichtlicher sind und Besucher besser durch den Taunus führen und auch leiten. Die neue Tourismusstrategie werde aber nur funktionieren, sagt der Grevenwiesbacher Bürgermeister Roland Seel, wenn alle vor Ort mitziehen.
Wir werden sehr viel mit unseren Mitgliedern noch arbeiten müssen, damit auch dort die Strategie ankommt und damit auch weiterhin die politische Unterstützung in den Städten und Gemeinden da ist.
Dies sei nicht immer gegeben, räumt er ein, am Tourismus werde gerne gespart. Außerdem beklagten sich viele Anwohner über die Masse an Autos und Motorrädern an den Wochenenden. Deshalb wollen die Tourismusstrategen den Tagesgästen auch neue Regionen des Taunus zeigen, nach dem Motto: Es gibt viel mehr zu entdecken als nur den Feldberg, den Opel-Zoo oder die Saalburg.
Wie sich der Taunus vermarkten will, das hat uns Alexander Schmidt erzählt und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weiteres aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.